Grenzen auf für Autoritäres. So oder so ähnlich könnte man die Programmatik rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen charakterisieren. Der Trend zum Rechtspopulismus nahm in den letzten Jahren europaweit Fahrt auf. Le Pen in Frankreich, die PiS-Partei, die in Polen die Regierung stellt, die AfD in Deutschland und sicherlich auch die Bewegung, die US-Präsident Trump entfesseln konnte. Das Thema Rechtspopulismus beschäftigt uns heute hier im Forum. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Worauf gründet der Zulauf zu rechtspopulistischen Bewegungen? Und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es, dem entgegenzuwirken? Jens Bennecke hat an der Uni Freiburg studiert und sich unter anderem mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt. In jüngster Zeit beschäftigt er sich mit den neuen politischen Bewegungen in Europa, die unter Rechtspopulismus gefasst werden. Traudl Günnel fragte ihn zunächst danach, wie er den Begriff Rechtspopulismus fassen würde.
Also Rechtspopulismus umfasst unterschiedliche Strömungen von rechten Gruppierungen. Gemeinsamkeit ist immer, dass es so eine starke Gegenüberstellung gibt zwischen auf der einen Seite das Volk und auf der anderen Seite die Eliten. Die Rechtspopulisten beanspruchen für sich, für das Volk zu sprechen, das Volk zu vertreten, zum Teil sogar das Volk zu sein, auch etwa von der AfD. Wir sind das Volk. Und dann wird immer dieser Gegensatz aufgemacht, eben das gute Volk gegen die bösen Eliten. Das ist ein wichtiger Aspekt des Rechtspopulismus. Ein anderer, der zentral auch ist, gerade eben für den Rechtspopulismus, der von allgemeinen populistischen Strömungen abgrenzt, wäre sozusagen der Rassismus, wo ein anderer Gegensatz aufgemacht wird, nämlich zwischen wir und den Fremden. Und das sieht man ja daran, dass eigentlich das Hauptthema der rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen in Europa zumindest der Rassismus ist, die Abwehr der Flüchtlinge, Migrantinnen, dass das der zentrale Punkt ist, der ihre Programmatik bestimmt.
Wie kann denn sowas gelingen? Also ich frage mich das, selbst wenn die AfD in manchen Bundesländern knapp an die 20% kommt, ist es ja vermessen zu sagen, wir sind das Volk, weil das ist ja ein kleiner Prozentsatz. Wie kann das Ihrer Ansicht nach so gelingen, zu sagen, wir sind die, die von denen da oben überhaupt nicht verstanden werden?
Ja, das geht unter anderem dadurch, dass man so konstruiert, dass sie die wahren Volksinteressen vertreten. Das heißt, sie brauchen nicht die Mehrheit, weil sie die wahren Volksinteressen vertreten. Und die Mehrheit vertritt die eben noch nicht, weil sie unter anderem von der Presse bekämpft wird und den Politikern ins Dunkeln geführt werden und eben noch nicht die Wahrheit erkannt haben, so wie es die Rechtspopulisten sehen.
Wie definiert sich das mit diesem Elitenbegriff? Das finde ich auch immer sehr spannend. Irgendwie ist es ja vermessen zu sagen, wir brauchen jetzt keine Leute, die sich irgendwie wissenschaftlich auseinandersetzen oder die aus ihren Bauchemotionen heraus keine anderen Kenntnisse brauchen.
Das ist eh interessant, dass ja oft genau die Vertreter der rechtspopulistischen Parteien selber aus den Eliten kommen. Also wenn man die Gründer der AfD sich anschaut, sind das ja alles, was ja am Anfang ja Professoren, die diese Partei gegründet haben. Auch in anderen Ländern sind das Leute, die eben nicht in Anführungszeichen aus dem Volk kommen, sondern zum Teil von Elite-Universitäten etc. Also sie wettern gegen die Eliten, im Grunde genommen als Teil der Eliten, aber in Vertretung für ein imaginiertes Volk. Sie bauen diesen Gegensatz auf und können den aufrechterhalten, weil der Erfolg des Populismus ist nicht nur rational zu erklären und lässt sich ganz gut mit der Theorie des autoritären Charakters, die kritische Theorie entwickelt hat, erklären, dass da psychologische Schichten angesprochen werden, die mit der empirischen Realität gar nichts mehr zu tun haben müssen.
Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern, was diese Theorie des autoritären Charakters ausmacht?
Die Theorie des autoritären Charakters, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Forschern der kritischen Theorie entwickelt wurde, zeigt, dass aufgrund Sozialisationsprozessen in dieser Gesellschaft autoritätshörige Personen herausgebildet werden, die sich lustvoll der Herrschaft unterwerfen und die im Fall von Schwäche, die sie sehen an der Führung, dagegen rebellieren, aber in einer Form einer konformistischen Rebellion. Also sie rebellieren gegen die Herrschaft, um eine noch stärkere Herrschaft haben zu wollen, um diese zu ersetzen. Das kann man momentan ja auch gut sehen an dem Hass, den Bundeskanzlerin Merkel auslöst, der schon sehr auffällig ist, was für eine Hassperson sie geworden ist. Und ich denke, das lässt sich ganz gut eben mit der Theorie des autoritären Charakters oder der autoritären Persönlichkeit erklären.
Jetzt ist es ja eine Welt, in der wir leben, die doch sehr komplex ist und keine einfachen Antworten zulässt. Und manchmal habe ich so den Eindruck, Menschen, die jetzt der AfD anhängen oder die Leute, die den Trump gewählt haben oder nehmen Sie in Polen die PiS-Partei, die sind eigentlich auf der Suche nach einfachen Antworten und werfen den sogenannten Eliten vor, ihr macht das alles zu kompliziert. Kann man das so sehen?
Auf jeden Fall, so diese Komplexität der modernen Welt überfordert natürlich viele Menschen. Und da kommt natürlich Bewegungen, Parteien, die einfache Antworten bieten, gelegen, um diese komplizierte Welt irgendwie zu reduzieren auf einfache Lösungen, einfache Antworten.
Jetzt ist es so richtig zum Ausbruch gekommen mit der Migrationsbewegung, die eben verstärkt 2015 eingesetzt hat. Ich zweifle selber ein bisschen daran, dass sozusagen die Wurzeln für so eine populistische Bewegung nicht vorher schon vorhanden sind. Wie erklären Sie sich denn die Gründe, dass das so ein Aufbrechen plötzlich 2015 war?
Das würde ich genauso sehen, dass da schon was vorhanden sein muss, um wirklich in dieser Form an die Oberfläche zu kommen. Ich denke, dass da die Krise, die kapitalistische Krise 2007, 2008 folgende eine große Rolle gespielt hat, die zu Verunsicherungen geführt hat. Größere Teile der Bevölkerung sind in Deutschland abgerutscht in die Armut, aber zum Teil sind es gar nicht die Leute, die dann rechtspopulistischen Parteien anhängen, sondern Forschungen zeigen, dass es eher so der vom Abstieg bedrohte oder sich bedroht wähnende Mittelstand ist. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass ziemlich viele Angst haben vor einem Abstieg und die klammern sich dann an so rechte Parteien, die ihnen versprechen, die gute alte Zeit wieder zu schaffen, in der es sichere Arbeitsplätze gibt. Man ist unter sich Deutschen, es gibt keine Ausländer, höchstens als Anführungszeichen Gastarbeiter. Die Frauen haben wieder ihren Platz in der Küche. Und was das Angriff auf die Position dieser bedrohten Mittelschicht, die meistens Männer sind, betrachtet wird, ist da ein wichtiger Punkt.
Jetzt frage ich mich, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Weil in der Bundesrepublik zumindest hat man ja gedacht, also diese Frage der Demokratie, so wie sie sich etabliert hat, die parlamentarische Demokratie und dass man jetzt irgendwie zumindest keine rechtsextremen Parteien unterstützt, das sei sehr weit verbreitet. Aber irgendwie scheint das ja nicht so der Fall zu sein. Was ist schiefgelaufen?
Zuerst kann man natürlich festhalten, dass es so einen gewissen Grund oder eine gewisse Basis für rechtsextreme Positionen durchgehend durch die Geschichte der Bundesrepublik gab. In Umfragen zeigen sie, dass mindestens 20% Anhänger extrem rechter Positionen sind.
Aber die äußern das nicht so öffentlich, ne?
Genau, es waren sehr selten Momente, wo das auch in etwa in Wahlerfolgen umgemünzt werden konnte. Also die NPD hat ja Ende der 60er Jahre mal Wahlerfolge gehabt. Dann haben wir Anfang der 90er Jahre Wahlerfolge von Republikanern, DVU, dann zum Teil ja im Osten mit NPD. Aber dass es so auf breiter Front rechten Durchbruch gibt, das ist schon was Neues. Und da würde ich schon einerseits mit der Krisenerfahrung argumentieren, andererseits auch der Bereich des Sagbaren, was bisher öffentlich nicht aussprechbar war, dass dieser Bereich immer weiter erweitert wird. Das heißt, dass rechte Positionen gesellschaftsfähiger werden. Und da haben auch die bürgerlichen Politiker eine gewisse Rolle dran, die diesen Bereich ausweiten.
Haben Sie da ein Beispiel dafür, von dem, was früher sozusagen vielleicht in den Köpfen vorhanden, aber nicht sagbar war und was heute sozusagen öffentlich sagbar ist?
Vielleicht nicht ein einzelnes Beispiel, aber es gibt wahrscheinlich ein ganz bedeutendes Buch, nämlich von Thilo Sarrazin, der ja SPD-Politiker ist. Ich glaube, das kann man auf keinen Fall unterschätzen, dass vor ein paar Jahren eben diesen Bereich des Sagbaren extrem weit ausgeweitet hat. Also, dass man gegen Einwanderer hetzen kann, gegen Musliminnen, gegen Flüchtlinge, gegen die Unterschicht auch. Das war wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der den Weg auch geebnet hat für Positionen, wie sie heute von der AfD vertreten werden.
Und da gibt es ja manchmal wirklich ganz aus dem Nationalsozialismus entlehnte Formulierungen, nicht?
Da muss man nur an den Versuch Frauke Petris, der noch Vorsitzenden der AfD, denken. Die versucht, den Begriff völkisch wieder in die politische Debatte aufzunehmen.
Gibt es denn eine Alternative oder gibt es irgendeine Handlungsmöglichkeit? Was würden Sie sagen für kritische Personen in dieser Situation?
Ich glaube, eine Strategie, also ich würde vielleicht mal jetzt so klassische Antifa-Strategie, die sich nur in der Bekämpfung des Rechtspopulismus, der AfD, Pegida etc. begrenzt, ist nicht zielführend, sondern, wie ich ja vorhin schon mit der Bezug auf die Theorie des autoritären Charakters und auf den Bezug auf die Krise etc. versucht habe aufzuzeigen, sind die Gründe ja tiefer liegende und deswegen müsste die Kritik auch tiefer liegender sein. Man kann sehen, dass auch in Ländern, in denen es starke emanzipatorische Bewegungen gibt, der Rechtspopulismus oder rechte Bewegungen nicht so stark sind. Das heißt, wenn man für die eigenen Themen kämpft, versucht sie in umzusetzen, dann kann man auch solche Bewegungen zurückdrängen.
Ja, diese Bewegungen, die auf der Suche sind nach einer neuen Utopie oder die emanzipatorisch sind oder waren, da gab es ja schon einiges davon. Könnten Sie da ein paar Beispiele sagen?
Also wir hatten gerade im Folge der großen Krise eigentlich im Grunde genommen weltweit überall Kämpfe und Bewegungen, also am prominentesten natürlich der arabische Frühling, aber auch dann die sogenannten Platzbewegungen in Europa, wenn man an die Platzbesetzungen in Griechenland denkt oder in Spanien oder auch Occupy in den USA, in Brasilien, in der Türkei, also im Grunde genommen kann man fast jedes Land hier aufzählen. Diese Kämpfe sind leider fast überall ja verloren gegangen, also wir haben fast überall Rückschläge, im schlimmsten Fall Syrien, die Proteste in Syrien, die in einem blutigen Bürgerkrieg und Stellvertreterkrieg ausgeartet sind. Anderen Fällen wie Ägypten, was ja das Zentrum des arabischen Frühlings war, eine Militärdiktatur, in der Türkei inzwischen ein autoritäres Regime. In den anderen Staaten eine Zurückdrängung der Bewegung, wobei die Bewegungen auch nicht weg sind. Man sieht immer wieder in den USA etwa die Proteste gegen Trump können aufbauen auf den Strukturen von Occupy und anderer, die vorher da waren. Oder in Brasilien gerade die Proteste gegen die neue rechte Regierung, die auf die Krisenproteste aufbauen können. Aber grundsätzlich ist erstmal festzustellen, dass es da eine Niederlage der Bewegung gab und ein zum Teil Niederschlagen. Und auf dieser Niederlage der Bewegung können rechte Bewegungen aufbauen und sozusagen auch diese Leerstelle dann füllen und ihre Positionen als einzige Alternative durchbringen. Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man versucht, nochmal eine eigene Utopie zu formulieren, die man entgegensetzt den rechten Bewegungen.
Was heutzutage nicht so einfach ist.
Auf jeden Fall, nach dem Zusammenbruch des staatskapitalistischen Systems in Osteuropa sind emanzipatorische Utopien ziemlich aus der Mode gekommen. Aber ich glaube, die Schwäche der Bewegung, der emanzipatorischen Bewegung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist auch immer der, dass sie auch nichts anzubieten haben im Blick auf einen utopischen Gehalt. Das heißt, die Leute, die da auf die Straße gehen, zum Beispiel bei den Platzbewegungen in Europa, haben gekämpft gegen Kürzungen, gegen die Auswirkungen der Krise, aber weniger für irgendetwas. Und ich glaube, es würde sich lohnen, mal zu überlegen, was dieses Für sein könnte.
Was dieses Für sein könnte. Politische Utopien zu entwickeln, ist sicherlich absolut notwendig. Aber nicht ganz so einfach in diesen Zeiten. Sie hörten Traudl Günnel im Gespräch mit Jens Bennecke, Politologe aus Freiburg.